Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 14. Was ist, wenn ich Gott nicht fühle? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich grüße dich, mein lieber Knut.
Ja, herzliche Grüße zurück, lieber Malte. Danke für die Einladung. Wir sitzen heute an deinem Tisch.
Genau.
Du bist hier der Gastgeber, hast mich hier reich versorgt. Und wir begrüßen unsere Hörer, unsere neuen Hörer, unsere treuen, alten Hörer und besonders die Hörer, die uns Fragen geschickt haben auf sämtlichen Kanälen, Facebook, Twitter, E-Mail, Homepage.
Was es so gibt.
Da freuen wir uns immer und suchen uns immer die leichtesten raus, an denen wir dann uns versuchen.
Genau, und eine Frage, oder die Frage für die heutige Sendung ist, was ist, wenn ich Gott nicht mehr fühle? Und die Frage begegnet mir relativ oft, wenn ich unterwegs bin. Ich bin häufiger mal für die SMD unterwegs, gerade wo Leute so Anfang 20 sind, und da mache ich ganz häufig die Erfahrung, dass Menschen davon berichten, dass sie darunter sehr stark leiden, dass sie Gott gerade nicht mehr fühlen. Und da gibt es so eine, in Anführungsstrichen, eine gewisse Normalbiografie, die so aussieht. Menschen sagen, ey, ich bin so 14, 15 gewesen, da war ich auf einer christlichen Freizeit und dann gab es diesen besonderen Abend und da ist Jesus so ganz in mein Leben getreten und dann stand mein Herz in Flammen, nichts war mal, wie es war, und ich habe Gottes Liebe einfach so gespürt. Die war einfach so da.
Ja, schön.
Es war alles, und dann ist dieses Gefühl über die nächsten Jahre immer mehr abgeebbt. Und ich habe versucht, also die alten Lieder, die damals, wenn ich die gesungen habe, dann musste ich eigentlich weinen, weil die mein Herz so berührt haben. Das hat nicht mehr funktioniert. Und dann brauchte ich neue Lieder, und irgendwann gab es gar kein Lied mehr, das ausgelöst hat, dass ich mich von Gott geliebt gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, Gott ist ganz tief in meinem Herzen bei mir. Dann gehen manche Leute dann zum Studieren in eine neue Stadt, schließen sich nochmal einer Gemeinde ein, aber eigentlich ist Glaube schon wie so ein altes Ehepaar, wo man sich mit Gott irgendwie auseinandergelebt hat, wo das Gefühl nicht mehr da ist. Und im Grunde ist ihnen, so sagen manche, dass mir ist das Christsein abhanden gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Christ bin, weil ich Gottes Liebe gar nicht mehr spüre. Das ist im Grunde wie eine Fernbeziehung ohne Ende. Und die Frage ist, wenn wir Leute in unseren Gemeinden haben, die genau das bewegt, ob wir ihnen irgendetwas sagen können, ob es irgendetwas dazu zu sagen gibt, wenn man in einem solchen Moment steht. Und
Ja, ich bin so ein bisschen überfordert mit der Frage. Wie war die Ausgangsfrage? Was ist, wenn ich Gott nicht fühle?
Ja.
Und die Frage impliziert ja ein Problem, so als wäre das Normale, dass man Gott immer fühlt. Und das ist nicht so. Also bei mir ist das nicht so. Ich lese das in der Bibel nicht so, dass das so sein soll. Also ich habe da so ein bisschen Probleme damit, das so ganz ernst zu nehmen. Die Probleme können ja an verschiedenen Stellen liegen. Also wenn die Grundüberzeugung ist, man muss Gott immer fühlen, dann würde ich denken, nö, das ist, glaube ich, eine falsche Grundüberzeugung. Das ist nicht so. Sondern manchmal freue ich mich über Gott oder ich ärgere mich auch manchmal über ihn oder bin verzweifelt oder so. Also ich habe in meinem Glauben, mein Glaube hat was mit meinen Gefühlen zu tun. Aber das ist ja nicht so, dass das ständig über mein Gefühl läuft, sondern das ist mal da und mal nicht. Mhm. Wenn es nie da ist, dann würde ich mich schon, das muss ich zugeben, oder wenn auch ich in der Gemeinde Leute habe, die das nie haben, und zwar über Jahre hinweg, dann würde ich schon an meinen Predigten zweifeln, ja, weil ich denke, ich versuche doch über das zu predigen, was Gott für uns tut, und das, ich glaube, dass das Gefühle auslöst, Dankbarkeit, Freude und so weiter, ja, also das finde ich auch normal, dass unser Glaube auch Gefühle auslöst. Aber diese Abhängigkeit und dieses, es muss immer ein Gefühl da sein, da bin ich nicht so empfänglich für. Ich bin nun auch ein emotionaler Mensch, aber ich bin nicht so abhängig von. Ich habe das vorhin zu dir gesagt, dass für mich die Frage ist ja, wenn ich Gott nicht fühle, das ist so ungefähr, also ich mag zum Beispiel, ich mag Musik, ich mag gerne U2, also die Band, und als wenn jemand zu mir sagt, ja, was ist, wenn ich U2 nicht sehe? Ja, dann sehe ich die halt nicht. Ne? Also manchmal, also ich höre mir die ja an, das ist das Wichtigste. Manchmal sehe ich die auch. Es gab damals diesen Kinofilm, da war ich drin, oder jetzt neulich gab es eine tolle Szene, da hatten sie so 30 Jahre Jubiläum, dieses Album Joshua Tree, und sind bei Jimmy Kimmel aufgetreten. Es ist eine ganz interessante Szene. Also das ist unglaublich, was da passiert, wie die das ganze Fernsehstudio in eine Kirche eigentlich verwandeln, indem sie einen Gospelsong mit denen singen, und alle werden zu einem Kirchenchor. Das ist schon, hat mich sehr bewegt, auch darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich gerade. Ja, das sind schon irgendwie Highlights. Und trotzdem, dass ich die auch mal sehe, ist nett, aber das ist nicht der Grundweg, wie ich die wahrnehme, sondern die höre ich halt. Ja, das ist was anderes. Und so ist das bei Gott so. Mal fühle ich ihn, das ist schön, da freue ich mich auch drüber. Das sind ganz wertvolle Erlebnisse für mich. Aber manchmal fühle ich ihn auch nicht. So. Aber ich weiß ja trotzdem, dass er da ist und dass er mich lieb hat. Ja, das ist ja, das, da darf ich mich nicht von meinen Gefühlen abhängig machen, sondern da hänge ich mich dann an seine Zusagen. Aber du bist ja geübt in dem Thema. Malte, was sagst du denn dazu, der du da nicht so stumpf bist wie ich?
Ich glaube tatsächlich, dass das was damit zu tun hat, wie wir überhaupt in unserer Gesellschaft über Beziehungen denken. Dass ja viel unser Beziehungsverständnis häufig auch emotional aufgeladen ist und ganz stark über Gefühle läuft. Also Liebe heißt hauptsächlich, ich habe ein großes emotionales Gefühl für den anderen. Ja. Und dass sich dieser Grundgedanke, dass Liebe etwas ist, was hauptsächlich über Gefühle läuft und über Emotionen und über ein warmes Kribbeln irgendwo hier drin, dass man das auch sehr schnell auf Gott übertragen kann und sagt, ich habe eine intakte Beziehung mit Gott dann, wenn es in meinem Herzen sich warm anfühlt. Und ich glaube, da liegt eine Krux. Und wenn man es einfach vereinfacht zusammenpasst, würde ich sagen, Gefühle sind etwas Tolles und Gott, sie sind ein großes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Aber sie sind nicht in erster Linie der Ort, wo Gott mit uns kommunizieren will.
Ja, richtig.
Sondern sie sind eher ein Resultat auf das, wie Gott mit uns kommunizieren will.
Genau.
Und Gott will in erster Linie mit uns durch sein Wort reden. Vor allem durch die Bibel, aber dann auch zum Beispiel, wenn du eine Predigt hältst. Und das ist am Ende entscheidend. Also wenn mein Herz sich nicht sicher ist, ob ich von Gott geliebt bin, dann sagt mir sein Wort dazu eine ganz klare und eindeutige Antwort. Die Bibel sagt, dass Gott uns liebt. Gott hat die ganze Welt geliebt. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren.
Ja.
Überall steht es drin. Also du bist, wenn du zuhörst, du bist von Gott geliebt, ob du es fühlst oder nicht.
Genau.
Und ein anderer amerikanischer Theologe, Rod Rosenblatt, hat das, finde ich, mal ganz toll auf den Punkt gebracht und sagte, im Christentum geht es nicht um das, was in deinem Herzen ist, sondern was in Gottes Herzen ist. Und das, finde ich, fasst es so wunderbar zusammen. Am Ende ist es egal, ob deine Emotionen Jojo spielen und mal unten und mal oben sind, deine Emotionen Achterbahn fahren. Entscheidend ist, was in Gottes Herzen ist. Und die Bibel spricht ganz klar davon, was in Gottes Herzen ist. Liebe für dich, er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, für dich. Und das steht klar und fest. Und das Interessante ist ja, dass in dem Moment, wo einem das gesagt wird, dass das etwas ist, was nicht in meinem Herzen passiert, sondern was außerhalb meines Herzens ist. Das ist ja eine Pointe von Luther und den Reformatoren. Das Entscheidende ist nicht in deinem Herzen, sondern ist außerhalb von dir. Was Christus außerhalb von dir gemacht hat. Wenn ich das höre, dann macht das was mit mir.
Genau. Richtig. Das kann dann auch immer wieder und wird auch, glaube ich, immer wieder dann Gefühle in mir wecken, sozusagen. Aber das ist ein Nebenbeiprodukt, also das ist ein Nebenbeigeschenk sozusagen. Es ist eine Frucht des nach außen Guckens.
Ich kann mal ein paar Geschichten erzählen. Ich war mal beim Kaffeetrinken bei einer älteren Dame und wir haben uns unterhalten und dann hat sie mir irgendwann erzählt, dass sie als junges Mädchen in einer Pfingstkirche war und hat mir vorgeschwärmt von ihrer Jugendzeit, weil das war so leicht und Jesus war mit ihr und sie hat so gespürt, wie Jesus mit ihr durchs Leben geht. Und dann hat sie auch erzählt, dass über die Jahrzehnte dieses Gefühl immer mehr abgeebbt ist und nicht mehr so da war. Und dann hat sie gesagt, aber wissen Sie was, Herr Pastor, letztens haben Sie ja mal gesagt, dass wir als Christen ja auch nicht immer so gut sind, wie wir eigentlich sein sollten, aber dass deswegen ja Jesus in die Welt gekommen ist, um uns für uns zu sterben. Und dann sagt sie, wissen Sie was, Herr Pastor, und da war es wieder da, das Gefühl. Ja. Also ich bin ja einer der Prediger, die eigentlich überhaupt nicht über Gefühle predigen, sondern immer über Jesus. Und das Paradoxe ist ja, in dem Moment, wo es gar nicht um sie ging, um ihre Gefühle, sondern darum ging, dass Jesus für sie in die Welt gekommen ist, um für sie zu sterben, auf einmal war da wieder was da. Also in dem Moment, wo es nicht mehr um die Gefühle geht, löst sich da auch manchmal was.
Genau, und das ist, ich glaube, es ist eine Gefahr, sozusagen auf sich zu gucken, auf diese Gefühle so zu gucken und dann irgendwie krampfhaft versuchen, diese Gefühle wieder herbeizurufen. Das geht vielleicht, da gibt's gewisse Hilfsmittel, ne, dass ich sage, okay, das Lied hat früher funktioniert, dann funktioniert es wieder. Also gerade mit Liedern geht es ja oft sehr gut, aber irgendwie ist es doch ein in sich selbst verkrümmt sein. Ja, also das ist ein Glaube, der nur auf sich guckt und sagt, ja, ich will dieses Gefühl haben.
Ja. Gibt eine andere Geschichte, wo mir das so aufgefallen ist. Ich bin manchmal so für die SMD, mache ich so Vorträge, so gerade so Glaube und Vernunft. Und da hatten wir so einen Abend, da ging es um Glaube und Wissenschaft.
Ja.
Ob eigentlich Glaube unvernünftig ist und ob es Argumente für Gott gibt. Und hinterher, das Tollste an diesen Vorträgen ist ja nie der Vortrag, sondern immer die Gespräche, die sich hinterher geben. Die sind immer viel mehr Gold wert als alles, was man so von sich gibt. Und da hatte ich eine total interessante Begegnung. Da kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, ich habe mit all dem heute Abend gar kein Problem. Also ich finde das total logisch, dass es Gott gibt. Ich glaube auch, dass Jesus für mich gestorben ist. Das glaube ich alles. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube irgendwie doch nicht richtig. Also mir fehlt da was. Ich glaube nicht. Und dann haben wir uns unterhalten und sie hat so ein bisschen erzählt, was das ist und was ihr fehlt. Und das waren so Sachen, also sie hat nie gemerkt, dass Jesus in ihr Herz reintritt. Sie hat nie gemerkt, dass Jesus in sie reinkommt und alles verändert. Und dieses Gefühl hat sie nie gehabt. Und
ich hab auch nie das Gefühl gehabt, dass Jesus in mein Herz eintritt.
Nee?
Nee. Ich habe die Zusage, dass er das macht und darüber staune ich und darüber freue ich mich. Ja, also das hat ganz viel Effekt bei mir. Aber ich habe mit 17 mich bekehrt, also ein Übergabegebet gesprochen und ich habe nichts gefühlt, ja. Also null, hat mich auch nicht irritiert. Man hat mir gesagt, ich habe gesagt, wieso, der weiß doch, dass er mein Chef sein soll. Ja, aber er möchte, dass du ihm das nochmal sagst. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann sag ich ihm das. Habe mich zurückgezogen, habe für mich allein, habe gesagt, Jesus, wenn du es hören willst, ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist, so. Und das war für mich, ich habe gedacht, okay, da habe ich überhaupt nicht, in der Bibel lese ich, dass da im Himmel Party ist, ja, also für mich war das, na klar, das sage ich ihm, ich dachte, das weiß er schon, okay. Und mir haben später Leute gesagt, dass sie, die das gar nicht wussten, dass ich mich verändert hätte ab dem Zeitpunkt, was ich gar nicht gemerkt oder gewollt oder beabsichtigt habe oder so. Da habe ich gestaunt, habe gedacht, Jesus, was du da so machst, was ich gar nicht mitkriege in meinem eigenen Leben. Aber ich habe nicht gedacht, okay, eben war er nicht drin, jetzt ist er drin, so und so, die Temperatur zieht, also sehr schön. Also ich freue mich über diese Zusage, wirklich, ich habe Gefühle in meinem Leben, aber wer das hat, ich hatte dieses Gefühl, Jesus ist jetzt in mein Herz eingezogen, habe ich nicht.
Ich erzähle nochmal die Geschichte
zu dir. Ja, Entschuldigung. Ich bin ganz verblüfft so, ja.
Nee, und dann haben wir halt darüber uns unterhalten, dass im Christsein eigentlich gar nicht darauf ankommt, dass was irgendwie im Herzen sich abspielt, sondern dass das Entscheidende ist, dass Jesus für sie gestorben ist. Aber man merkt, dass auf einmal ganz viel bei ihr passierte. So. Mhm. Also im Gespräch, die völlig emotional aufgewühlt und war ganz dankbar, dass sie endlich mal diese Botschaft hörte. Und das war wieder dieses Paradox. Also in dem Moment, wo es gar nicht mehr darum ging, es war wieder auch so eine riesige Entlastung. Also muss sich in meinem Herzen gar nicht so viel verändern? Und ich glaube schon, wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, das reicht? Das ist genug? Ja, das reicht. Es reicht wirklich. Und dann hat sie noch einen Satz gesagt, und der hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Sie sagt, oh, und wo gibt es eigentlich eine Kirche, wo mir das jeden Sonntag so gesagt wird? Dass es nicht darum geht, was in meinem Herzen ist, sondern was in Gottes Herzen ist? Und da
hast du beschlossen, Pastor zu werden.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass die Botschaft nicht immer so häufig kommt, leider bei uns.
Ja, wir haben doch oft dieses in uns selbst verkrümmt sein. Und das ist ja auch eine gesetzliche Last. Ja, du musst Gottes Gegenwart spüren. Ja, ja? Also, wo steht denn das? Also,
ich will dich sehen in deiner Pracht,
ja,
leuchtender genau. Ruhm und herrlich.
oder ich sehe dich. Ja? Also ja. Manchmal singen wir das ja so. Also ich erinnere mich noch, es gibt in der Offenbarung gibt es diesen Brief. Ich glaube, es ist die Gemeinde in Ephesus, ne? Muss mal gucken. Die sieben Cent schreiben, wo er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Was ist das?
Das ist auf jeden Fall eine Offenbarung, ja.
Ist das Ephesus? Die Bibel, die du mir hingelegt hast, ist so klein. Also da wird die Gemeinde gelobt. Es müsste Ephesus sein. Ich finde es hier gar nicht. In Offenbarung 2 gibt es eine Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast dann um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Alles, das war alles Lob. Und jetzt. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte und so weiter.
Heißt das also, dass ich immer Gott so fühlen soll wie am Anfang?
Ja, genau. So habe ich das ganz häufig gehört und so haben Leute mir das auch gesagt. Und dann habe ich...
Dein Herz muss für Jesus brennen.
Und dann habe ich... Ich hab jetzt folgende Geschichte für dich. Die habe ich mir ausgedacht.
Super.
Also ich erzähle jetzt und dann darfst du... Okay. Dann, oder die Hörer dürfen sagen, ob sie die Auslegung gut finden. Okay, da ist die Gemeinde in Ephesus, die ganz treu ist. Wir haben das hier gehört. Die ganz viel Mühsal erträgt und so weiter. Und jetzt kriegt die diesen Brief... Und die sind echt fertig, ja. Also erst haben die ein schlechtes Gewissen und denken, ja, stimmt, wir sind nicht mehr so verliebt wie am Anfang, wir freuen uns nicht mehr so an Gott. Also dieses Gefühl der ersten Liebe, was du vorhin beschrieben hast, ja, stimmt, das ist schon weg. Und das ist offensichtlich Jesus ganz wichtig. Es gibt welche, die finden das auch ein bisschen gemein, ja, die sagen, hey, jetzt tun wir hier so viel und geben uns Mühe und wollen treu sein und er kommt und klagt uns hier wegen mangelnder Emotionalität an. Die sind, aber die sagen das nicht so laut. Und die versuchen dann auch in der Gemeinde, das in der Zukunft zu ändern. Ja, und singen also ganz besonders wieder die alten Lieder. Und du siehst richtig, ich weiß nicht, also ich habe mal solche Leute gesehen, die beim Lobpreis, wo du siehst, wie krampfhaft die versuchen, sich in eine bestimmte Stimmung zu singen. Ja, also wie die darum kämpfen wieder. Und so war das da auch. Und es gibt einen Gemeindeleiter, der, zu dem kommen die Leute auch und erzählen ihm auch von ihren Problemen, dass ihnen das nicht gelingt. Manche gestehen auch, dass sie das so ein bisschen unfair finden von Gott, dass er ihnen das jetzt vorwirft und ihre Treue gar nicht anguckt. Aber diese Mangel, und er weiß da keine Antwort drauf, ne? Also er versucht treu auch von der Liebe Gottes zu sagen, aber er ist auch so ein bisschen, naja. Und dann gibt's eine andere Gemeinde und die wollen, haben eine Anfrage an die Gemeinde in Ephesus und sagen, wir hätten gerne eine Kopie vom Epheserbrief, ja, das ist ja der große Schatz der Gemeinde. Mhm. Paulus hat an diese Gemeinde einen eigenen Brief geschrieben. Und dieser Gemeindeleiter froh, dass er in dieser Überforderung, wo er in der Seelsorge nicht so richtig was sagen kann, jetzt was anderes zu tun hat. Er kann nämlich schreiben, das ist eine besondere Fähigkeit damals. Er setzt sich hin und schreibt den Epheserbrief ab für diese andere Gemeinde, die darum gebetet haben. Und während er das abschreibt, stößt er dann auf die Stellen im Epheserbrief, wo es dann eben darum geht, dass Jesus uns geliebt hat vor Beginn der Welt. Mhm. Und dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Und also muss man sich jetzt mal, ich habe jetzt den Epheserbrief nicht hier, es gibt da so ein paar Stellen, wo er dann immer stockt und wo er dann auf die Idee kommt, dass das gemeint ist. Dass nicht der Vorwurf an die Gemeinde ist, ey, ihr fühlt nicht mehr so wie am Anfang, sondern dass der Vorwurf der Gemeinde ist, ihr lebt nicht mehr daraus, dass ich euch liebe. Die erste Liebe ist nicht euer Gefühl. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes. Und das, also verlassen ist ja auch, die meisten Leute würden ja nicht sagen, dass sie diese Emotionalität verlassen haben. Mhm. Ja, sondern die würden sagen, ich habe das verloren. Ja. Aber verlassen kann man dieses, worauf gründe ich mich eigentlich? Gründe ich auf das, was ich fühle? Oder gründe ich auf das, was Gott für mich getan hat? Das ist doch das, was uns am Anfang, als wir Christen wurden, was uns überwältigt hat. Und er merkt, das ist Gottes Problem. Ihr seid treu und so weiter, aber ihr guckt nur auf euch. Und wenn ich von der ersten Liebe rede, guckt ihr auf euch und denkt, welches Gefühl meint er? Und er merkt, nee, das ist gar nicht das. Die erste Liebe ist die erste Liebe Jesu. Das ist es. Und er freut sich und er läuft zu seiner Frau, um ihr das zu erzählen. Und der Witz ist, hat diese Freude wieder. Ich glaube, das ist so ein Schleier, der manchmal auf uns liegt, dass wir auf unsere Leistung gucken. Selbst unsere Gefühle sind das, was Gott von uns verlangt. Mhm. Ja. Nein,
hingegebene Herzen.
Nichts gegen hingegebene Herzen. Aber dass wir bei erster Liebe an etwas in uns denken, da ist doch irgendwie ein Fehler.
Ich bin da aber voll Experte selber drin.
Ja, na klar. Ich kann, klar.
Ein Beispiel, wo mir das erst vor einem halben Jahr aufgegangen ist, ist, es gibt ja den schönen Kanzelgruß bei uns in der Liturgie. Gnade sei mit euch und Friede. Was ist eigentlich Friede, von dem in der Bibel immer die Rede ist? Und ich war immer auf dem Trichter, vom inneren Frieden zu denken. Also dieses Gefühl, mein Herz kommt zur Ruhe und alles ist in mir friedlich. Und wenn in der Bibel steht, dass Gott uns Frieden gibt, dann dachte ich, er gibt mir halt einfach diese innere Ruhe und Gelassenheit, mit Frieden durchs Leben zu gehen.
Und dann guckt ihr mal die Stellen an, wo Jesus zu den Leuten sagt, Friede sei mit dir.
Es geht um was anderes, wenn die Bibel von Frieden redet. Friede ist erstmal was Objektives. Wenn zwei Parteien, die vorher miteinander im Krieg lagen, irgendwann nicht mehr miteinander im Krieg sind, dann haben die Frieden. Dann haben die irgendwann nicht nur eine Waffenruhe, sondern Frieden. Und wenn mir zugesagt ist, Gottes Friede, dann heißt das, ich bin kein Feind Gottes mehr. Mhm. Es gibt eine objektive Realität, dass Gott mit mir jetzt freundlich gegenübersteht. Friede Gottes ist erstmal nicht ein subjektives Gefühl in meinem Herzen. Das kann auch daraus folgen. Das ist auch was Gutes und Tolles. Aber es ist in erster Linie eine geklärte Beziehung zwischen mir und ihm. Die Waffen schweigen. Das ist wie in dieser Geschichte von der Arche Noah, wo der Bogen am Himmel steht. Ne? Also der Pfeil und Bogen, der zeigt jetzt nicht mehr runter zu den Menschen, sondern der Bogen zeigt hoch zu Gott. Also es gibt Friede zwischen mir und Gott. Was Objektives, ist erstmal nicht mein Gefühl, aber meine Lesart ist natürlich, wenn ich solche Begriffe höre, Friede ist erstmal innerer Frieden.
Also ich, wie gesagt, ich nichts gegen Gefühle und das sind schöne, und das erlebe ich ja immer wieder. Ich bin ja schon relativ lange Christ und also auch wie gesagt, das kenne ich nicht und ich habe das nicht immer. Wenn ich dann sowas erlebe, dann freue ich mich auch drüber. Ja, das sind dann schöne. Ich habe neulich, von wegen alten Lieder, ich habe mich nie so bei Lobe den Herrn gefreut. Wobei ich schon immer die Stelle gut fand, denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Das ist eine Stelle, die schon immer mein Herz erwärmt hat. Aber neulich habe ich dieses Lied zum ersten Mal meiner kleinen Tochter vorgesungen, frisch geboren so ungefähr. Und dann habe ich sozusagen, war sie die Auslegung für dieses Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen. Und da habe ich gedacht, ey Mensch, also da hat dieses Lied nochmal eine neue Bedeutung gekriegt oder eine konkrete Bedeutung. Und ich hab geheult darüber, wie toll Gott ist, ja. Aber das wird mir jetzt nicht immer passieren, das ist mir vorher auch nicht passiert. Also da ist auch dieses alte Lied, hat Gott in dem Moment ein Gefühl geschenkt. Also so, ich glaube schon, dass das dazugehört, ja, dass man sich über die Sachen Gottes immer wieder so freut. Also wenn das gar nicht passieren würde, da würde ich schon denken, liegt das daran, dass Leute bei mir in der Predigt nur Ethik hören oder wie sie toller werden als Christen oder so. Ich glaube, da kann ich das nämlich gut verstehen. Das ist auch nicht der Punkt, wo die Freude springt. Aber dieses andere, dass wenn über die Taten Gottes geredet wird, deswegen diese Epheser-Geschichte, das ist ja sozusagen die Bibel mit sich selbst auslegen. Mhm. Also von einer anderen Stelle her, an dieser Stelle vom Epheser-Brief her zu gucken, ist das, was wir immer gedacht haben, bei erster Liebe, ist das überhaupt richtig? Nein, geht hier erst um eine erste Liebe, die außerhalb von uns ist.
Wir können ja nochmal wieder Luther hier ins Spiel bringen, weil finde ich ganz hilfreich tatsächlich bei dieser Frage auf Luther zu schauen. Der hat ja in seiner Zeit auch Auseinandersetzungen geführt und ich glaube auch mit Leuten, die so an dem Thema dran waren, mit den sogenannten, das ist jetzt so ein Begriff, mit den sogenannten Schwärmern.
Ja. Kannst du dir nochmal erklären?
Das waren im Grunde Leute, die eher sagten, wir haben einen direkten Zugang zu Gott ohne sein Wort. Also ich kriege im Grunde den Heiligen Geist nicht dadurch, dass ich Bibel lese oder eine Predigt höre, sondern dadurch, dass ich mich erstmal 3 Stunden warm bete und 3 Stunden warm singe.
Genau.
Und irgendwann, dann kommt auch der Heilige Geist, weil der das irgendwie braucht, weil der braucht irgendwie 3 Stunden, um aufzuwachen, der ist ein bisschen schläfrig, ein bisschen bekifft, der Heilige Geist, nein, ein bisschen, jetzt eine Karikatur, aber, und Luther war ganz wichtig, auch aus seelsorgerlichen Gründen, ich glaube, es sind heute die gleichen Gründe wie damals, dagegen zu halten, Gott gibt seinen Heiligen Geist, gibt seine Liebe, gibt seine Gegenwart durch Mittel. Er gibt sie nicht abstrakt direkt in dein Herz rein, sondern er gibt sie durch Mittel. Ein Mittel ist seine Bibel. Also wenn wir davon lesen, von der ersten Liebe, also dann passiert was mit uns. Ein anderes Mittel ist die Predigt. Wenn sie das Evangelium rein predigt, wenn sie uns Christus vor Augen malt, das ist das Evangelium rein predigen, Jesus vor Augen malen, durch die Taufe, durch das Abendmahl, durch diese Mittel. Und das braucht unser Glaube. Also deswegen sagst du ja auch, wenn man gar nicht mehr fühlt, dann fragst du dich, ist was mit meiner Predigt nicht in Ordnung? Diese Gefühle entstehen durch die Mittel, die Gott gegeben hat. Und das heißt nicht, dass man jetzt nur zu diesen Mitteln geht und sagt, ah, hoffentlich kriege ich endlich wieder die Gefühle. Aber daran soll man sich halten in der Sache. Die hat Gott uns gegeben. Also es ist im Grunde, wir haben keinen mittellosen Gott an der Stelle.
Ja.
Und das ist ein, wenn man in der ganzen Bibel liest, ist das so, arbeitet Gott gerne. Er gibt seine Gnade, seine Güte gerne durch Mittel. Das war schon im Garten Eden so. Er hat nicht einfach Adam und Eva seine Güte durch einfach so abstrakt gegeben, sondern durch Früchte zum Essen. Gott, wenn man es mal so liest, in der ganzen Bibel, handelt Gott oft durch Dinge dieser Welt, durch Mittel. Und so ist es auch im christlichen Glauben. Er handelt durch Worte, die wir hören, er handelt durch Brot und Wein, das sich uns in den Mund legt. Und dadurch passiert wieder was, was dann auch was in unserem Herzen macht.
Ich habe gerade überlegt, ich würde gerne nochmal hinzufügen, dass die Gefühle, die ich in meinem Glauben erlebe, natürlich auch negative Gefühle sind. Ja, also es sind nicht nur positive, es ist nicht nur Freude, sondern das ist ja auch Scham und Trauer und Enttäuschung und manchmal mischt sich das auch, also Enttäuschung und Scham über mich und Freude über Gottes Geduld. Also das ist, vor ein paar Tagen ist mir das wieder passiert, da habe ich noch gedacht, ja, das macht Gott häufiger, dass ich, dass Gott mir was in meinem Leben zeigt, was echt peinlich ist, ja, und er mir das aber so zeigt, dass ich darüber schon wieder dankbar und glücklich sein kann und nur denke, ey, was hat er für eine liebevolle Art, auch witzige Art, also Gott, ich merke dann, Gott weiß es besser als ich und Gott ist besser als ich und trotzdem kommt Gott nicht als der Besserwisser in so einer Situation rüber, ja, aber natürlich gehört zu meinem Glaubensleben auch Gefühle, die eher negativ konnotiert sind, ja, also und das habe ich schon noch selten erlebt, dass jemand sagt, oh, ich habe jetzt schon lange nicht mehr über meine Sünde geweint oder was weiß ich. Also die Frage ist, ob dieses immer nur nach den positiven Gefühlen gucken nicht auch eher so eine Form von, ja, Konsumdenken ist, ja, also der Glaube ist dazu da, um mich in irgendwelche Highs zu bringen. Der Glaube, also der wahre christliche Glaube schenkt dir ab und zu Highs und der schenkt dir auch ab und zu Lows. Ja. Das gehört auch dazu.
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wir hatten mal damals, das ist jetzt auch schon mehr als 10 Jahre her, in unserer Jugendarbeit ein junges Mädchen, die sagte, oh, ich finde Lobpreis so toll. Also Lobpreis ist so viel. Selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr an Gott glaube, mache ich immer noch Lobpreis.
Ja,
das ist ja so ein Symptom für das.
Das gibt es ja. Also es gibt ja inzwischen Gemeinden, bewusst atheistische Gemeinden, die sagen, diese Sache von Kirche, das ist toll, Gemeinschaft ist toll, Emotionen sind toll, wir kopieren das alles. Es gibt atheistische, ich sage jetzt Gottesdienst, das ist atheistische Feiern, die wie Gottesdienste funktionieren. Es wird gesungen, es wird Gemeinschaft gehabt, es gibt einen Vortrag. Und es dient nur dazu, diese Sachen, diese Erlebnissachen, Erlebnis von Gemeinschaft, Erlebnis von emotionaler Höhe, das alles zu haben, aber ohne Gott, ja. Und da denke ich, natürlich kann man das auch, aber darum ist das nicht das Entscheidende, worum es im Glauben geht. Das Entscheidende ist was anderes und die anderen Sachen kriegst du mit dazu.
Zum Abschluss würde ich gerne einen meiner Lieblingsbibelverse zu dem Thema vorlesen.
Bitte.
1. Johannesbrief.
Bin ich gespannt.
19 und 20, nehmen wir 19 mal noch dazu. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennet alle Dinge.
Genau, weggucken von der eigenen Empfindung. Ja. Selbst wenn die ja zum Teil stimmt, ja, gibt es einen, der noch mehr zu sagen hat. Ja. Und das sagt er mir durch sein Wort.
Wenn mein Herz mich verdammt, ist Gott größer als mein Herz. Ja. Knut, das war's.
Ja.
Wir sind am Ende der Folge.
Nachfragen.
Nachfragen, gerne. Hat es euch überzeugt, hat es euch nicht überzeugt? Wollt ihr gerne noch was ausführlicher diskutiert haben? Schreibt uns auf allen Kanälen. Twitter, Facebook, Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Stellt uns eure Fragen.
Wir sind echt dankbar für unsere Hörer, die uns auch ermutigen. Wir haben das ja so als so ein kleines Projekt angefangen und haben gesagt, na, mal gucken, ob das überhaupt jemand interessiert. Und es macht, also das ist ein Gefühl, es macht mir Freude, es macht uns Freude zu hören, dass Leute sagen, ach ja, das hilft uns, toll, dann machen wir es auch weiter.
Auch wir brauchen das Wort von außen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Zum Beispiel in Form einer 5-Sterne-iTunes.
Ja, das ist was anderes, aber dagegen gibt es auch nichts zu sagen. Ja.
In dem Sinne, bis in 2 Wochen.
Bis dann. Gut. Tschüss.